Vielen Dank auch für die Einladung. Weniger vielen Dank für das Thema. Nieren und Hirn. Dass die Niere wichtig ist, wusste ich. Aber das Hirn, naja. Und dass sie miteinander reden, ist natürlich auch von vornherein nicht ganz klar. Aber Sie wissen, so wie Sie da sitzen, sind die, Ihre Organe sind Kumpels im Guten, aber kaum wird die, geht die Sache schief, bekämpfen sie sich heftigst. Und das Hirn mit Nieren was zu tun hat, das wissen die Nephrologen natürlich schon seit 150 Jahren oder so. Natürlich gibt es eine uremische Enzephalopathie. Und ich bin ja gegen Zynismus, aber die Nephrologen sind das leider manchmal. Und sie wissen, Uremie kann man ja auch übersetzen in Harn im Blut, ja. Aber es gibt durchaus auch Nephrologen, die sagen, Harn im Hirn. Es ist nämlich eine Tatsache, dass natürlich viele chronische Patienten, chronische Nierenpatienten eine zerebrale Beeinträchtigung haben. Keineswegs alle, keineswegs alle. Das, Sie kennen sicher auch viele Patienten, die sich weitgehend erhalten haben. Aber es ist eine Tatsache, dass viele Patienten, die bei uns dann an der Dialyse landen, dass die sich zerebral kontinuierlich auch verschlechtern. Das heißt, am Anfang lesen sie den Standard, nach 3 Monaten dann die Kurier, nach 6 Monaten die Kronenzeitung und oder so ist das leider. Ja. Und wir haben zum Beispiel auch einen Generaldirektor von einer amerikanischen Firma in Österreich, der hat natürlich offensichtlich Englisch sprechen können müssen, dann ist er niereninsuffizient geworden, dann hat er nicht mehr Englisch sprechen können und dann ist er wieder transplantiert worden und hat er wieder Englisch gesprochen. Ja. Das heißt, das hat was miteinander zu tun, diese zwei Organe oder ein Kollege von Ihnen, ein Primarius, sein erstes Symptom der Niereninsuffizienz war, dass er nicht mehr in den ersten Stock hinaufgehen konnte. Das ist natürlich nicht nur Myopathie, sondern Neuromyopathie. Und dann ist er dialysiert worden, dann ist er bis zum halben Stock gekommen und dann ist er transplantiert worden und dann ist er über den ersten Stock raufgekommen. Gut, also diese Organe haben was zu tun miteinander, aber mein Thema ist natürlich nicht die chronische uremische Enzephalopathie, sondern ich bin ja, habe was mit akuten Nierenversagen zu tun, sondern wie das in der Akutsituation besteht. Es ist einfach so, und das ist eine ganz neue Arbeit, die ist gerade erschienen von Herrn Sieff im Blue Journal, Acute Kidney Injury is a Risk Factor of Delirium and Coma and Critical Illness. Das heißt, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Geisteszustand Ihrer Intensivpatienten und der Nierenfunktion. Und ich habe das in der Vorphase ja auch mit dem Michael diskutiert. Ja. Es ist doch ein Phänomen, wenn Sie einen intensiv schwerkranken Intensivpatienten haben, dann wird der ja entpersonalisiert, das Gesicht ist verquollen. Sie sehen da weniger ein Individuum als eben einen Patienten. Aber wenn der sich bessert, dann plötzlich kommt dieses Individuum zurück. Und das ist ja manchmal innerhalb von wenigen Stunden, dass sich sein Gesicht aufklärt, indem er wieder die Person war, die er vorher war. Und das hat viel auch mit der Niere zu tun. Da fängt er zum Pinkeln an und dann ist alles wieder gut. Gut. Und Sie sehen, das ist leider nicht sehr leicht zu sehen. Es ist ein bisschen blöd gezeichnet, aber hier ist normal, previous und dann und ohne Nierenersatz verbrennen und dann Koma und Sie sehen, die normalen, zerebralen normalen gehen ab und die nehmen zu. Und wenn schon vorher eine gewisse Beeinträchtigung des zerebralen Zustandes war, dann kommt es zu einem dramatischen Anstieg des Komas bei diesen und Deliriums und Koma bei diesen Patienten durch die Nierendysfunktionsstörung. Das heißt, das hat was miteinander zu tun. Delirium, das ist in der bisherigen Literatur gar nicht so untersucht worden eigentlich, wenn man ehrlich ist. Hat was Fundamentales miteinander zu tun. Und Sie wissen das natürlich, ich habe das nur, weil das ein bisschen neuere Untersuchungen sind. Also Delirium ist a robust predictor of morbidity and mortality. Das wissen Sie ja. Das ist nicht nur ein Befund, naja, der ist halt delirant, das kriegen wir schon wieder hin, sondern das hat auch prognostisch Bedeutung und auch für die Langzeitprognose der Patienten eine Bedeutung. Und Sie sehen hier ARDS-Patienten ohne Koma, ohne Delir, ARDS-Patienten und akutes Nierenversagen ohne Delir und wenn ein Delir zukommt und das ist die Mortalität der Patienten, dann ist das dramatisch gesteigert. Und das ist die Delirium cordis, hier sind ja viele Herzanästhesisten Hier wurde dann angeschaut, die langzeitprognostische Aussagekraft eines, das ist natürlich Assoziation, aber Aussagekraft eines Deliriums bei älteren Patienten mit kardialen Erkrankungen. Und Sie sehen, wenn die ein Delir während ihres Krankenhausaufenthaltes entwickelt haben, ist die Langzeitprognose dieser Patienten hochgradig beeinträchtigt. Okay, es kommt dann natürlich auch zu anderen Erkrankungen, aber das vielleicht dazu später. Gut, das heißt, dass das Risiko eines Delirs bei unseren Patienten wird durch das akute Nierenversagen stark modifiziert, verschlechtert Outcome, aber akutes Nierenversagen hat dann leider auch Langzeitfolgen, nicht nur was die Prognose betrifft, sondern auch die Demenzentstehung. Increased risk of dementia in patients hospitalized with acute kidney injury. Und das sind doch alles ziemlich bedrohliche Dinge, die wir früher alle vernachlässigt haben. Früher wollten wir ja nur, dass der Patient sozusagen lebend aus der Intensivstation herausgeschoben war. Heute wissen wir, dass der Patient dramatische Langzeitfolgen hat. Und diese dramatischen Langzeitfolgen sind leider in vielen Bereichen, werden die durch das akute Nierenversagen akzentuiert. Das heißt, Ursachen für eine Enzephalopathie beim akuten Nierenversagen sind natürlich vielfältig. Vielfältig, das hat was mit Osmolaritätsverschiebungen zu tun, Elektrolytstörungen, Azidose, der Volumenüberladung, vor allem der intrazellulären Volumenüberladung, weil, wie ich gleich zeigen werde, ja die Blood-Brain-Barrier gestört ist beim Nierenversagen. Natürlich kommt es auch zur Akkumulation von uremischen Toxinen. Man darf heute keinen Vortrag mehr halten, ohne das Mikrobiom natürlich zu erwähnen. Das heißt, der Darm hat die Quelle allen Übels, wie Sie wissen. Metabolische Störung, Hyperglykämie, Hyperpara wegen intrazellulären Kalziumgehalt und so weiter. Sympathischer Stress. Die Niere ist leider, ob Sie es glauben oder nicht, die Hauptquelle des zirkulierenden Katecholaminen. Und die Inflammation, das ist natürlich das ganz Entscheidende, da werde ich vielleicht ein bisschen mehr drauf eingehen. Und natürlich müssen Sie sich auch klar sein, wenn einer renale Dysfunktion hat, kommt es natürlich zu einer geänderten Pharmakogenetik von verschiedensten Medikamenten. Und das hat mein Freund Rudi Ritz aus der Schweiz vor vielen Jahren schon gezeigt, Lancet 95. Bei Dormicum, ich hoffe, das Dormicum darf man ja bei Nierenpatienten eigentlich überhaupt nicht einsetzen. Da war die Muttersubstanz, verschwindet ja schon relativ schnell, aber dann verschiedene Metabolite von Dormicum, von verschiedenen Benzodiazepinen persistieren. Die können jetzt nicht messen, aber der Patient wacht dann 4 Tage nicht auf, nachdem er eigentlich von der Nierenersatztherapie schon weg ist, etc. Das heißt, die haben eine unheimliche Halbwertszeit, diese Metaboliten, während die Muttersubstanz weg ist. Und das ist ja eigentlich schon 1995 schon gezeigt worden. Aber es ist ja nicht nur die Halbwertszeit direkt, die durch die Ausscheidungsfunktion der Niere geändert wird. Zum Beispiel ist es gerade bei Midazolam, also bei den Benzodiazepinen, nicht nur die Auswirkung sondern das beeinflusst auch die hepatale Verstoffwechselung von diesen Metaboliten. Ja? Das heißt, es ist ein indirekter Effekt und das kommt natürlich zusammen. Gut, das heißt, ich habe es schon gesagt, es sind viele Gründe, warum es eben zu einer renalen Dysfunktion kommt. Übrigens, die meisten Arbeiten sind in den letzten 3 Jahren erschienen. Das heißt, das Thema ist wirklich ein neues Thema. Ich beschäftige mich sehr lang schon mit Nebenwirkungen der Nierenersatztherapie auf verschiedene Organsysteme. Ich muss sagen, das Hirn habe ich bisher vergessen. Ja. Gut, und da gibt es eben jetzt ein paar Übersichten, die sehr schön sind. Hier eine ältere, wieder etwas ältere Arbeit, die gezeigt hat, dass die Blood-Brain-Barrier geändert wird und dass es sozusagen da zum Hirnödem kommt und zu verschiedenen metabolischen Störungen innerhalb des Hirns, dass es zum Beispiel zum pyknotische Neuronen, dass es zum Absterben von Neuronen kommt durch eben eine akute renale Dysfunktion. Funktion und dass es eben insbesondere durch die Inflammation also zu einem inflammatorischen Zustand auch des Gehirnes kommt, eben zu Veränderungen der Gefäßsamste, des Interstitiums und auch der Neurone. Okay, das heißt, akutes Nierenversagen macht auch eine inflammatorische Reaktion im Gehirn. Und das ist eine meiner Lieblingsdias, obwohl es schon ziemlich alt ist, die Ihnen demonstriert, welchen modulatorischen Effekt eine Nierendysfunktion auf einen inflammatorischen Zustand hat. Ich meine, es wird immer so geredet, was sind die Funktionen der Niere? Und dann wird immer gesagt, ah, Detoxifikation oder so. Das ist natürlich nur eine kleine Nebenfunktion der Niere. Die Niere hat ja eine regulatorische Funktion zur Aufrechterhaltung des Milieu interieur. Und das heißt, es umfasst ja viel, viel mehr als nur partiell Funktionen der Entgiftung. Hier hat man, wahrscheinlich, wenn Sie je einen Vortrag von mir gehört haben, haben Sie es schon gesehen, bei Tieren hat man hier eine renale Dysfunktion ausgelöst durch Folsäure, kann man das machen, hochdosiert. Das führt zu einer Dubulärenstörung. Das sind Ratten und die Ratten waren nicht dialysepflichtig. Das ist auch gar nicht so lustig, die zu dialysieren. Jedenfalls, die haben eine Kreatininerhöhung von das 2- bis 3-fache gehabt. Das ist ein Dubulärdefekt. Dann hat man sie 2 Wochen in Ruhe lassen, das ist ein chronischer Fehler, ja. Und dann hat man eine Sepsis ausgelöst, das macht man beim Ratten durch Kolonpunktion und der Peritonitis. Und dann hat man geschaut, was ist. Die Kontrollratten ohne Nierendysfunktion haben alle überlebt. Sie wissen, Ratten sind unheimlich endotoxinresistent, das ist unglaublich. Aber wenn die Ratten nur eine renale Dysfunktion, kein End-Stage-Renal-Failure oder was gehabt haben, nur eine renale Dysfunktion, sind alle innerhalb von 24 Stunden verstorben. Das heißt, das ist ein modulatorischer Effekt. Wenn ein Patient von Ihnen eine Sepsis hat und eine renale Dysfunktion dazu bringt, dann potenziert das eben diesen inflammatorischen Effekt. Gut, einer der Gründe, aber keineswegs der einzige Grund, ist sehr naheliegend. Die Niere ist ja auch ein Abbauorgan für verschiedene Peptide, für Peptidhormone, für Insulin, Wachstumshormone und was der Teufel was. Aber auch natürlich für inflammatorische Mediatoren, zum Beispiel Zytokine. Ja? Und das heißt, und wenn die Niere nicht funktioniert, dann kommt es natürlich auch unter anderem zum Rückstau dieser Zytokine im Blut. Zum Beispiel, da ist wieder ein Tierexperiment, diesmal hat man es mit Glycin gemacht, das Nierenschädigung, und dann hat man eine Sepsis ausgelöst, hier durch Lipo-LPS-Infusion. Kontrolltiere haben einen Plasma-TNF bei der Sepsis von dieser Höhe gehabt. Wenn das Tier gleichzeitig eine renale Dysfunktion gehabt hat, war der Zytokinspiegel vervierfacht. Also die modulatorische Funktion und die Augmentation eines inflammatorischen Prozesses. Und Sie wissen natürlich alle, das ist ja so ein Standardhammer, dass das Überleben von Patienten irgendwas mit der Plasmakonzentration von Zytokinen zu tun hat. Das heißt, wir haben das akute Nierenversagen, es kommt zur Ausschüttung verschiedener inflammatorischer Moleküle, es kommt zur Leukozytenextravasation, es kommt zum oxidativen Stress und es kommt auch zu, und das ist für die Lunge insbesondere von Bedeutung, der Water Channel, also Membrantransportfunktionen werden das akute Nierenversagen auch beeinträchtigt, sodass es beispielsweise zum Lungenödem kommt. Was hier nicht angeführt wird, ist eben das, oder hier wohl, dass natürlich auch ausgeschwemmt werden aus der geschädigten Niere verschiedene aktivierte Zellpopulationen, Lymphozyten, Leukozyten etc. Und eigentlich ist ja das meist geschädigte Organ des akuten Nierenversagens natürlich die Lunge, weil die ist das erste Organ, den ganzen Gatsch aus der Niere sozusagen, wo das durchkommt, bevor es dann in die weitere Zirkulation kommt. Daher, das nennt man ja auch uremic lung kidney interaction, ist natürlich ein Standardthema. Das heißt, wir sehen heute die Niere auch als Motor des multiplen Organdysfunktionssyndroms, nicht die Ursache, ja? Der Motor, er tut das, augmentiert das. Sie wissen, der Darm, der ist vielleicht die Ursache des multiplen Organdysfunktionssyndroms. Und das Hirn, also die Lunge ist am meisten betroffen, aber es ist, wie Sie gesehen haben, auch das Hirn betroffen und es ist auch klinisch, glaube ich, sehr relevant. Hier ist es noch einmal dargestellt, brauche ich nicht so. Es kommt noch ein weiterer Effekt dazu, die Immunologie. Das heißt, ein Nierenversagen, ob das akut oder chronisch ist, ist mit einer Beeinträchtigung der Immunkompetenz eines Organismus verbunden. Und Sie kennen das alle, die Herzanästhesisten kennen das alles, die Sternuminfektionen in Abhängigkeit von der Nierenfunktion. Also hier ist die EGFR über 90 Milliliter pro Minute, da sind wenig Infektionen, wenn das je niedriger die Nierenfunktion ist, desto höher ist das Risiko, dass Infektionen auftreten. Das ist hier auch gezeigt worden, allerdings bei chronischen Patienten, aber es ist, das glaube ich, kein Unterschied. Mit abnehmender Nierenfunktion steigt das relative Risiko für das Auftreten von Infektionen. Und wir haben ja schon vor vielen Jahren gezeigt, dass die wichtigste Todesursache von Patienten mit akutem Nierenversagen die Sepsis ist. Das heißt, wir dürfen nicht vergessen, das akute Nierenversagen betrifft alles. Es gibt keine biologische Funktion, die nicht durch eine renale Dysfunktion beeinträchtigt wird. Es gibt keine endokrine Funktion, die durch das akute Nierenversagen nicht beeinflusst wird. Das ist eben das Organ, das für unser Milieu Intérieur, für die Konstanz unserer Körpersäfte eben zuständig ist. Und wenn das nicht ist, dann ist eben alles geändert. Acute kidney disease is much more than a kidney disease. It's not only a problem for me in the back of here. Gut, das andere ist natürlich, dass es nicht nur das Nierenversagen ist, sondern auch unsere Therapieverfahren, die sind ja nicht so gesund, wie wir uns das immer denken. Wenn ich einen Vortrag vor den Nephrologen halte, wo sie immer wieder mache über die Nebenwirkungen der Hämodialyse, da fallen sie unheimlich über mich her. Wie kannst du das sagen? So viele Patienten haben überlebt, dadurch, dass sie dialysiert worden sind. Man muss doch objektiv diskutieren, dass viele unserer Therapieverfahren ja auch schwerwiegende Auswirkungen auf den Organismus des Patienten. Und wenn Sie frühere Beatmungstechniken anschauen, dann war das ja auch keine Kleinigkeit. Gut, also es ist natürlich, hat das beneficielle Folgen, hat natürlich eine Nierenersatztherapie schon auch, das will ich durchaus zugeben. Wir entfernen natürlich simple exkretorische Substanzen, Bun, Kalium, Phosphat, Azidose, natürlich verschiedene uremische Toxine, aber wir kennen natürlich die metabolischen Funktionen, die endokrine Funktionen, immunologischen Funktionen der Niere mit diesen sogenannten Nierenersatz nicht ersetzen. Deswegen weigere ich mich, das als Nierenersatz zu prägen. Ich würde eher sagen Nephrosupport. Aber negative Auswirkungen sind Osmolaritätsschiebungen. Es hängt natürlich ab, welches Verfahren Sie einwenden. Der hämodynamische Stress, die kardialen Folgen, die Inflammation, das ist natürlich ein Kontakt von Blut sowohl plasmatischen als auch zellulären Blutbestandteilen mit fremden Oberflächen. Und die können noch so biokompatibel sein, sie haben da natürlich die Induktion einer inflammatorischen Reaktion. Katabolismusinduktion, Nährstoffverlust, Medikamentenverlust, da tun die Leute dann High Volume hemofiltrieren und dann verstehen die sie nicht, dass der an der Sepsis stirbt, dabei haben sie das ganze Antibiotikum wieder rausgewaschen. Nebenwirkungen der Antikoagulation und das Risiko für Infektionen. Nur ganz ein paar. Sie tun natürlich, Gott sei Dank, hauptsächlich hämofiltrieren, aber wenn Sie die Zitza verwenden, dann tun viele auch hämodialysieren, kontinuierlich hämodialysieren, und dann kann es natürlich zu diesem Disequilibrium-Syndrom kommen, weil durch eine Dialyse wird ja mit einer relativ hohen Effizienz werden osmotisch aktiven Substanzen aus dem extrazellulären Raum entfernt. Dadurch ist natürlich, da sinkt die Osmolarität im extrazellulären Raum, im intrazellulären Raum ist sie noch hoch, dadurch kommt es zum Zellödem und zum Beispiel auch zum Hirnödem. Ja? Und, und ich muss zu meiner Trauer, muss ich eigentlich sagen, habe ich solche Fälle erlebt. Ja. Einen Studenten, Medizinstudenten mit einer G6-BDH-Mangel und der hat eine schwere Hämolyse und eine Nierenversorgung gehabt. Und dann, damals ist er noch auf der Dialyse behandelt worden. Ja. Da konnten wir auf der Intensiv noch nicht selbst behandeln und den schiebe ich auf die Dialyse und an Stunden noch anhängen, wo hat der ein Hirnödem gehabt und war hirntot. Ja. Das heißt, das ist gerade bei Akutpatienten ist das Risiko natürlich höher, aber da gibt es immer wieder solche Fälle. Ja. Increased intracranial pressure during hemodialysis in a patient with anoxic. Und das ist eigentlich vor vielen Jahren schon gezeigt worden, dass man mit einer kontinuierlichen Hämofiltration dieses Osmolaritätsproblem ja nicht hat. Okay, da will ich gar nicht eingehen. Intermittierende Hämodialyse, die Leute glauben, das ist so harmlos, ja. Und ich darf das ja alles nicht sagen, aber wenn uns zum Beispiel die Lungenchirurgen oder irgend schicken uns Patienten, ja, dialysiert, der hat, das ist kein gutes Verfahren für einen Patienten, der in einer kritischen Situation ist, weil der hämodynamische Stress ist einfach so hoch und der ist auch auf die Niere hoch. Die Niere wird durch das Dialysieren nicht besser. Ja? Das heißt, die intermittierenden Verfahren muss man unter gewissen Bedingungen wirklich versuchen aufzuregen. Hier in dieser Studie ist gezeigt worden, dass die Makrozirkulation bei der Dialyse nichts tut. Ja? Aber wenn Sie die Mikrozirkulation anschauen, dann sinkt das dramatisch ab. Das heißt, diese Dissoziation zwischen Makro- und Mikrozirkulation ist da. Und wenn Sie das Herz anschauen, da gibt es sehr schöne Untersuchungen, dass es während der Dialyse durch diese Mikrozirkulationsstörung, es stinkt ja die kardiale Durchblutung so bis zu 30% ab während der Dialyse, da kommt es zur Myocardial Stunning. Ja? Das heißt, da kommt es zu einer schweren Ventrikelstörung während der Therapie. Gut, also während der Dialyse kommt es auch oft zu zerebralen Infarkten übrigens, Mikroinfarkten. Gut, und eine weitere Sache, aber die auch für das akute Nierenversagen wichtig ist, ist natürlich, und auch das Hirn betrifft, ist natürlich die Situation, dass es bei einer renalen Dysfunktion zu einer intestinalen Barrierestörung kommt. Das heißt, werden verschiedene Makromoleküle, Endotoxin, Bakterien in die Zirkulation oder ins Lymphsystem natürlich eingeschwemmt. Es kommt zur Endotoxinämie. Und hier sehen Sie die Endotoxinämie, die steigt mit sinkender Nierenfunktion und bei dialysierten Patienten ist sie dann am höchsten. Und damit kommen wir ganz kurz natürlich zum Mikrobiom. Das Mikrobiom ist bei Patienten mit Nierendysfunktionen hochgradig verändert. Es kommt und es und durch diese veränderte Mikrobiom kommt verschiedene stickstoffhaltige Substanzen in das Kolon, wo sie eigentlich normalerweise nicht hinkehren und bilden dort uremische Toxine und diese uremischen Toxine haben dann natürlich auch systemische Auswirkungen und verstärken vor allem die uremische Enzephalopathie. Das heißt, CNS Manifestation durch uremische Toxine wird natürlich bei der Uremie geführt. Ich will da gar nicht jetzt drauf eingehen, aber es kommt jedenfalls zu einer nicht nur einer geänderten Zusammensetzung des Mikrobioms bei diesen Patienten mit Nierenversagen, sondern auch zu einer Änderung der Barrierenfunktion der Mucosa und damit sogar. Am stärksten sind diese Sekundäreffekte extrakorporaler Therapieverfahren beim ECMO ausgebildet. Das muss man schon sagen. Ja. Das heißt, die Biokompatibilität einer ECMO ist nicht so wahnsinnig gut. Und daher gilt das, was ich bisher jetzt gesagt habe, natürlich auch für diese Situation, obwohl es für dieses noch relativ wenige Studien gibt. Also da kommt es zu Aktivierung von Komplementsystem, von Kontaktsystem, natürlich verschiedene Membran-Attack-Komplexbildungen und verschiedene Zellpopulationen, die da aktiviert werden und verschiedene Entzündungsreaktionen damit vermitteln. Gut, möglicherweise kann man das durch eine also kontinuierliche Hämofiltration ein bisschen befreien. Zum Schluss, akutes Nierenversagen führt auch zu Langzeitkomplikationen, führt auch zu Langzeitkomplikationen. Wir müssen uns verabschieden von der Idee, dass ein Patient, wenn er aus der Station rauskommt, wieder derselbe ist, der er vorher war. Und das ist beim akuten Nierenversagen sicher nicht so. Es kommt natürlich zur Ausbildung eines chronischen Nierenversagens bei vielen Patienten. Es ist ja so, wir haben ja nicht gesunde Leute. Wir haben ja nicht, unsere Patienten sind nicht 17 und blond, sondern 70 und weißhaarig. Das Durchschnittsalter eines österreichischen Intensivpatienten ist 69,3 Jahre. Und der hat natürlich mehrere Komorbiditäten etc. Und wenn der akutes Nierenversagen akquiriert, dann ist das natürlich für die Niere unter Umständen auch deletär. Und das heißt, es kommt zu verschiedenen renalen Nebenwirkungen, aber auch Gewebsfibrosen, erhöhten Blutdruck zum Beispiel haben die neurohumorale Änderungen. Und insgesamt, auch wenn der Patient das erlebt, das war nur Pneumoniepatienten, die entweder Nierenversagen oder keins gehabt haben. Und selbst wenn die Niere sich komplett normalisiert haben, haben die trotzdem eine höhere Mortalität gehabt in Abhängigkeit von den Stadien des akuten Nierenversagens. Das Risiko für zum Beispiel kardiovaskuläre Erkrankungen sind ebenfalls erhöht nach irgendeiner Episode mit akutem Nierenversagen. Und das ist da jetzt vor kurzem zusammengefasst worden von Odu Tayo, also kardiovaskuläre Mortalität, Main Cardial Events, Congestive Heart Failure, Myokardinfarkt und Schlaganfall sind alle signifikant erhöht bei denen, die ein akutes Nierenversagen durchgemacht haben. Das heißt, die klinischen Konsequenzen sind natürlich die frühe Diagnosestellung. Wir müssen möglichst früh Diagnose stellen. Wir müssen bei gefährdeten Patienten möglichst früh eine Prävention machen und wir müssen die Nierenersatztherapie so gestalten, dass Sekundäreffekte des akuten Nierenversagens hin angehalten werden. Das ist der modernste derzeit. Niemand weiß, dass das ein Wiener von unserer Gruppe mitgemacht hat, der diese Moleküle identifiziert hat. Wir müssen schauen, dass wir möglichst frühzeitig bewusst werden, dass ein Patient am Risiko ist. Und es gibt ja international, das kennen Sie nicht, weil Sie sind ja zu jung. Das ist aus einem anderen Jahrhundert. Das schaut ja heute anders aus, aber im Prinzip geht es darum, um Alertsysteme. Ja? Das heißt, in dem Labor, wenn sich das Kreatinin um 0,3 erhöht, kriegt der diensthabende Arzt auf seinem Handy sofort eine Nachricht: Bett 3, Kreatinin von dem auf dem gestiegen, bitte tu was. Ja? Oder ist Stadium von 1 auf 2 gestiegen oder so, tu was. Und die Interventionen kann man da erhöhen. Und dann, was man tun muss bei Patienten, die gefährdet sind, dann gibt es diese Bundles, ja, die man einsetzen kann. Und da gibt es zwei ganz neue Studien von Götze, ein Anästhesist in Regensburg, der das publiziert hat, der, wenn man verschiedene, also Volumenoptimierung, Vermeidung von nephrotoxischen Substanzen, Verminderung der Hyperglykämie, und wenn man das macht, dass man die Nierenversagensrate vermindern kann. Das hat auch der Herr Zabok gezeigt, seine Mitarbeiterin ist gerade publiziert worden, dass man eben durch die Einführung von Aki-Bundles sozusagen, das heißt einem Set von Interventionen, die per se für sich allein gezeigt worden sind, dass sie benefiziell sind. Und wenn man die zusammenfasst, dann kann man eben die Rate des akuten Nierenversagens vermindern. Das war Volumenstatus, allerdings invasiv hat er das gemacht. Und Hämodynamik, nephrotoxische Medikamente, Kontrastmittel, glaube ich ja nicht, dass sie toxisch sind. Sie sind gute Diuretika. Aber Stopping ACE, ABE, Preventing Hyperglycemia, habe ich schon gesagt. Nachbetreuung, eigentlich sollte die Behandlung des Intensivpatienten mit der Intensivspitalentlassung nicht zu Ende sein. Die brauchen eine Nachsorge. Und es gibt auf dieser Welt, in Kanada zum Beispiel, gibt es schon viele Institutionen, die eine Post-ICU-Care haben. Ja? Das heißt, oder Jena hat da jetzt auch schon ein Modell. Das heißt, dass man da systematisch die Patienten, die entlassen werden, dann nachverfolgt. Und das ist für die Niere ganz wichtig, weil viele eben ein Nierenproblem bekommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.